ich hätte mir nie gedacht, dass ich Winzer werde, also wie ich jung war. Also das war eigentlich, ich wollte ganz was anderes machen.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag aus Rust. Conny, wer hat sich vor dem Mikrofon eingefunden bei uns?
Hallo, grüß euch von mir. Ja, vor uns sitzt der Markus Hammer vom Weingut Hammer Weinrust, wo Hammer der Name quasi im Programm ist. Biologischer, handwerklicher Betrieb, voller Persönlichkeit, und wir sind sehr gespannt. Markus, es freut uns, dass du vor dem Mikro sitzt.
Ja, hallo, es freut mich auch. Danke für die Einladung. Also ich bin schon ganz gespannt, wie das heute laufen wird.
Hammer Wein, das ist ja der Name, spricht, das Programm ist sehr kreativ. Ja, ein Wortspiel kann man sagen, aber in Rust sind alle Weine gut, kann man sagen.
Das stimmt, ja. Also halt, wir haben ja hier schon sehr hohe Dichte an qualitativ sehr herausragenden Weinen. Jeder mit seiner eigenen Handschrift, und das ist wirklich faszinierend, hier Wein zu machen auf dem Boden und mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist wirklich toll.
Darf ich dich vielleicht gleich fragen, wie kam der Weg zum Wein? Von generell vielleicht war ich am Betrieb und dann, wie du dazu gekommen bist.
Naja, also ursprünglich das ist eine längere Geschichte. Also halt als Jugendlicher, ich bin ja in Rust aufgewachsen, ja, geboren bin ich in Wien, aber ist ja wurscht. Mhm. Eigentlich meine Eltern haben in Rust gelebt und leben noch hier. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich Winzer werde, also wie ich jung war. Also das war eigentlich, ich wollte ganz was anderes machen, habe eigentlich den künstlerischen Weg eingeschlagen. Also nach der Matura versucht, die Aufnahme auf der Angewandten zu machen. Das hat nicht geklappt, aber ich war dann sehr beharrlich, dann habe ich es probiert auf der Bildenden und bin dann dort in der Klasse für neue Medien untergekommen und habe dort ein Kunststudium gemacht. Und nach einer längeren Zeit dann auch abgeschlossen. Ja. Also das war nicht die Mindeststudienzeit. Und in weiterer Folge habe ich dann so insgesamt 11 Jahre in Wien gelebt und gearbeitet. Eben im Bereich IT, Webdesign, also alles, was damals neue Medien war. Also vom Anfang eigentlich, also Ende der 90er Jahre, wo das Internet aufkommen ist, da habe ich schon mich sehr für die ganze Sache interessiert. Und deshalb bin ich auch noch jetzt sehr aktiv und Betreiber. Unsere ganze Social Media mache ich auch natürlich auch selber, ja. Schon seit 12 Jahren.
Cool.
Wow. Also schon lange auf Instagram dabei, ja. Auch. Und dann habe ich gearbeitet eben in einer Agentur in Wien, und da hatte ich einen Kollegen, der war immer, also ein sehr guter Freund auch von mir, und der war immer sehr weinbegeistert. Und ich hatte ja gewusst, dass ich Sohn von einem Weinbauern bin. Mhm. Und der hat mich dann natürlich immer mit Fragen gelöchert, wie das jetzt ist bei der Les, wo ich ja natürlich immer
mithelfen
trotzdem aushelfen durfte. Und es hat mir auch dann immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe ihm dann eben auch die Antworten immer gegeben und ihm das erklärt und so. Und habe mich irgendwie indirekt immer mehr mit Wein auch auseinandergesetzt dann. Das ist halt parallel gelaufen, auch wo ich meinen Eltern geholfen habe. Und irgendwann habe ich dann entschlossen, halt dann jetzt den Schritt zu wagen und Wein zu machen. Weil es hat mich wirklich sehr fasziniert. Also, aber eben nicht von jung an, sondern erst so mit 30 hat es angefangen, mich zu interessieren. Vorher hat es mich überhaupt nicht interessiert. Das war irgendwie ganz absurd, ja.
Selbst Weintrinker gewesen oder auch das?
Also als in der Studienzeit weniger eigentlich, ja. Also überhaupt kein Weintrinker gewesen.
Okay.
Ja, erst so mit 30. Also ich weiß nicht, liegt es an Ausbildung vom Geschmackssinn oder sowas? Ich meine, ich habe schon Wein so getrunken oder sowas, aber ich habe das auch
nicht überlegt, was man trinkt
wahrscheinlich. Ja, richtig, ja. So wie halt als junger Mensch so unterwegs ist. Also halt eher mit dem Fun-Faktor und so. Und eben durch die Arbeit im Weingut hat es mich dann eigentlich sehr auch fasziniert, was da halt dahinter steckt. Ne? Also halt jetzt die ganzen Schritte, die mal alle vor der Lese waren, das war überhaupt das Interessanteste. Also im ersten Jahr, wo ich dann meinen Eltern quasi dann vom Rebschnitt angeholfen habe, das war schon sehr faszinierend, weil man sieht halt wirklich, wie viel Arbeit da drin steckt. Und es ist ja, jeder Handgriff hat eine Auswirkung aufs Endprodukt, auf die Qualität vom Wein. Ne? Mhm. Und deshalb ist auch das Tolle in Rust, dass auch jeder, also wir machen auch sehr viel Austausch untereinander, die Winzer, Weil es ist, selbst wenn ein anderer Kollege das genauso macht wie ich, schaut trotzdem dann ein anderer Wein raus. Mhm. Und deshalb ist auch der Austausch unter den Winzern so. Und das hat mir natürlich, das war natürlich auch toll. Ne? Also halt mit den Winzern zusammenarbeiten und mit den Kollegen Austausch betreiben.
Gemeinschaftlichkeit, ja, quasi. Wann bist du eingestiegen im Betrieb? Welche Jahr?
2009 war das, ja. Mhm. Das war dann, da bin ich dann auch nach Rust gezogen. Haben wir, und im 2010er Jahr, das war eigentlich der erste Jahrgang, wo ich dann so komplett mitgearbeitet habe. Und das war natürlich ein toller Jahrgang. Ne? Also 2010, wenn wir uns erinnern, das Jahr ohne Sonne. Und da haben wir uns wirklich auch angestrengt.
Das Jahr ohne Sonne ist gut, ja.
Und das war auch ein super Jahrgang, ist das worden, ja. Mhm. Trotz, dass er sehr negativ bewertet worden ist und so. Aber besonders die Weißweine waren sensationell damals. Ja. Also aus dem Jahr.
Das ist gleich mal mit einer Herausforderung eingestiegen.
Ja, richtig. Ja, richtig, ja.
Also das war, weil sonst war es vielleicht zu einfach gewesen.
Genau, richtig. Also sonst, wenn es so 2011 gewesen wäre, das war, also im Vergleich war 2011 dann schon viel, viel einfacher. Ja. Also trocken und einfach Top-Qualität in einem breiten Spektrum. Ja.
Ich glaube, es ist ja immer so, dass wenn man aufwächst und die Arbeit mitbekommt und das eben auch nicht jetzt hundertprozentig interessiert oder man nicht, wenn die Eltern einem den Freiraum so geben, dass man sagt, das, man muss nicht das unbedingt übernehmen, dann sieht man ja sehr oft die wirkliche Arbeit dahinter. Weil Winzer zu sein, also wie dein Studienkollege gesagt hat und dich gelöchert hat, da ist ja eher die romantische Seite, die man da mitbekommt. Nicht? Weil das Produkt im Glas schwenken ist natürlich was anderes, als wie von im Sommer im Weingarten arbeiten oder eigentlich ganzes Jahr im Weingarten arbeiten bis zur Lese. Da ist ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Da kann ich schon nachvollziehen, dass man sich dem vielleicht ein bisschen entziehen möchte. Aber jetzt ist vielleicht in der heutigen Zeit ein Segen, wenn du dann das Marketing halt praktisch auch mit betreiben kannst.
Ja, sicher. Ja, bei uns ist ja wichtig, eben also das, was dahinter steckt. Deshalb steht auch, also deshalb muss ja auch ein Hammer drin sein, sozusagen. Mhm. Aber das ist eine eigene Geschichte, wie es zu dem Spruch gekommen ist.
Die haben wir hoffentlich dann nachher dann noch dabei. Seit 2014 seid ihr zertifiziert biologisch. Das heißt, das kannst du auf deine Kappe quasi schreiben. Das war deine Idee
und genau,
war da wichtig.
Ja, richtig. Ja. Ja, das war natürlich, also 2014 habe ich quasi den Betrieb dann übernommen. Ja. Ich habe dann, wie ich nach Rust gekommen bin, habe ich dann auch gleich natürlich Facharbeiter gemacht und im Folge dann auch den Kellermeister, also Meister, wo ich sogar den besten Meisterabschluss gekriegt habe.
Gratulation.
Ja, danke. Mhm. Ist auch schon jetzt lang her. Aber das Tolle war ja dann die Fahrt mit den ganzen Meistern nach Vorarlberg zur Meisterverleihung. Ah. Lauter Bauern in einem Bus. Das war lustig.
Wie weit hat es gekommen, bevor der Erste aus die Potschen gibt?
Nein, sie waren alle sehr trinkfest und so. Okay. Aber es war schon sehr lustig, ja, damals. Ja. Und wir haben auch sehr, sehr interessante Betriebe besichtigt. Mhm. Lustig, weil sie alles überhaupt nichts mit Wein zu tun haben. In Vorarlberg gibt es, aber das, was mir so fasziniert hat, ist ja das mit dem, also halt, ich bin ja aus einer komplett digitalen Welt gekommen und bin in eine Welt gekommen, wo alles, also wo am Ende was rausschaut, ja. Und auch mit den Landwirten zusammen, und ich finde das halt noch immer sehr faszinierend, eben eigentlich, was Landwirte leisten und jeder mit anderen Herausforderungen konfrontiert ist, ja, und die halt meistern, ja. Mhm. Und das ist halt in der heutigen Zeit, wo alles ja eigentlich alles nur so schnelllebig ist, das Denken von Landwirten oder Leuten, die halt mit der Natur arbeiten, ein komplett anderes ist, weil du langfristiger denkst. Ne? Ja. Und das ist schon super gewesen. Wo war man?
In Wirklichkeit stellen wir es vor, wenn du dann so nach langer Zeit gekommen bist in den elterlichen Betrieb, hat man dich dann gleich rangelassen oder hat man da schon gesagt, okay, schau dir das einmal eine Zeit lang an, oder waren die Eltern da sehr offen für dich?
Also sehr offen eigentlich, ja. Also halt in der einen Seite waren mein Vater und meine Mutter immer sehr offen, dass sie gesagt haben, sie muss das nicht übernehmen. Ja. Ich meine, sie waren ja auch in der ersten Generation quasi Winzer. Mhm. Der Vorteil ist halt natürlich, das denke ich mir auch oft, wenn du einen Betrieb hast, der jetzt seit hunderten Jahren existiert, da lastet dann schon sehr viel Druck auf einen. Ja. Also weil da muss ja jemand das übernehmen, und das sind halbe Katastrophen, wenn das, weitergeben werden muss und nur mehr der Name besteht. Mhm. Ja. Familiäre Katastrophen. Aber es ist da der Druck dann natürlich nicht so groß. Ja. Mhm. Meine Eltern haben es aus Leidenschaft gemacht, eben weil ihnen Wein wichtig war und Spaß gemacht hat und eben dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, dann zu einem Produkt kommt, ja, zum Ende kommt und alles drumherum einfach wirklich eine faszinierende Sache ist. Aber sie haben mir dann auch die Freiheiten gegeben. Also halt, das war dann 2011 dann auch schon. Da haben wir dann angefangen, weil mich hat immer so interessiert, eben diese klassische oder halt so Burgund und so französische Weine, ja. Die Herangehensweise, wo es dem Wein halt mehr Zeit gibt, ja, wo man schaut, dass man jetzt nicht im ersten Jahr gleich den Wein auf den Markt bringt, sondern eben einen Weißwein im Holz reift oder sowas. Und das waren schon die ersten Dinge, die es mich halt dann auch machen haben lassen. Natürlich noch unter der Führung von meinem Vater damals. Ja.
Aber der Stil hat sich quasi ein bisschen verändert.
Ja, damals war halt Weißwein im neuen Holz, ja. Starkes Toasting. Aber das ist auch generell, der Geschmacksstil von den Weinen ändert sich alle 10 Jahre fast, ne, könnte man sagen. Ja, damals waren auch ein Großteil der Weißweine eher holzdominiert. Ja. Inzwischen ist man davon natürlich schon wieder abgekommen. Und jetzt geht es halt in die andere Richtung. Ist eher Frucht, das Holz im Hintergrund und so. Aber der Wein ist noch immer super. Also ein paar Flaschen haben wir noch von dem Chardonnay. War ein toller Wein. Und der erste von vielen, die dann noch gekommen sind. Ja.
Und noch kommen werden.
Und noch kommen werden, ja.
4,7 Hektar bewirtschaftet ihr. Wie teilt ihr euch die Arbeit noch auf? Wer ist alle noch im Betrieb tätig?
Ja, also halt im Betrieb tätig bin ich, meine Frau. Und meine Mutter hilft noch ein bisschen mit, so im Büro. Und im Weingarten natürlich auch, ja. In einem Rahmen, der halt dadurch, dass sie pensioniert ist, halt dann auch möglich ist. Ja. Aber es ist halt, es wäre sehr schwer, sie aus dem Weingarten zu entfernen. Ja. Also so, sie geht wirklich noch gern raus und so. Also es ist wirklich, sie ist trotz ihres Alters eigentlich nicht davon abzubringen, rauszugehen oder irgendwas zu machen. Ja. Also wie es so schön heißt, wer rastet, der rostet. Ja. Mein Vater ist halt 2018 verstorben leider. Und jetzt sind wir halt eigentlich zu dritt, ja. Und wir schupfen halt das Ganze, ja, so gut es geht, ja. Also ich mache die Traktorarbeit natürlich, ja. Sie weigern sich alle Traktor zu fahren, aber ich verstehe es auch, ja. Dann muss man es nicht machen. Aber, und eben Laubarbeit und so, da sind wir alle zu dritt unterwegs, Rebschnitt und so, ja. Und dann natürlich auch halt Hilfe holen wir uns auch, also so Lohnarbeitsfirmen zur Lese, also für die Handlese. Ja. Und dann auch unterm Jahr, wenn mal der Druck stärker ist, weil die Pflanzen haben ja diese Eigenschaft, dass alle gleichzeitig wachsen. Ja. Und je nach Vegetationsphase kann es halt sein, dass mal alles sehr schnell wächst. Ja.
Und alle 4,5 Hektar schreiben und sagen, jetzt bitte Hilfe und komm mal vorbei.
Genau, richtig. Ja. Das ist dann immer, da wird das Telefon gewählt, ja.
Und in der Partnerschaft, ist da ein Weingut oder ein Weinbau in der Vergangenheit in der Familie gelegen oder hat man sich da auch dafür begeistern müssen?
Meine Frau, die Birgit, die hat mich auch, wie sie mich kennengelernt hat, hat sie überhaupt gar nicht geglaubt, dass ich aus der Gegend bin. Ja. Sie ist halt lustigerweise aus Eisenstadt. Wir haben beide in Wien gelebt und haben uns aber am Wochenende in Eisenstadt kennengelernt. Und das ist jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her, ja. Und
dann doch, du bist der Ruster?
Oder? Ja, richtig. Ja. Ich war dann eigentlich eher enttäuscht, weil ich so mundän ausgeschaut, also drauf war. Ja. Aber die Enttäuschung ist bald gewichen dann. Ja. Aber es war dann, also auch sie hat auch nicht gedacht, dass ich jemals Wein machen werde. Ja. Aber sie hat sich auch drauf eingelassen.
Wie du dann gesagt hast, so, ich gehe jetzt zurück nach Rust und wir wollen dort leben.
Ja, das war.
Kommst du mit oder nicht? Oder wie?
Weil sie hat gearbeitet, damals Journalistin, ja, also bei T-Standard, Online-Journalistin, auch vom Anfang an, also so 2001 hat es da angefangen. Aber sie wollte schon was anderes machen dann auch. Also okay. Online-Journalismus ist ja dann schon ein bisschen zu viel geworden. Ja. Okay. Ja. Und eigentlich seither ist sie auch mit dabei und unterstützt uns, also mich auch. Mhm.
Dann jetzt müssen wir das Geheimnis lüften. Der Hammerwein, die Redewendung. Woher ist da das? Also wo Hammer draufsteht, ist auch Hammer drin. Da gibt es eine Geschichte dazu, hast du vorher gesagt.
Ja, eigentlich keine großartige. Also der Spruch ist entstanden, irgendwer hat es mal gesagt. Ja. Und wir haben dann eben so für das Verkostungsheft, also es gibt in Rust ja immer zwei tolle Veranstaltungen, wo man sich so durch die ganzen Betriebe und durch die Vielfalt kosten kann. Das ist auf der einen Seite die Weinschätze im Frühjahr und dann die Herbstzeitlosen im Herbst. Also Herbstzeitlosen sind quasi die Martini-Loben und die die Weinschätze hat quasi den Tag der offenen Kellertür im Frühjahr, ja. Weinfrühling quasi. Ja. Ja. Und für das Verkostungsheft musste jeder Betrieb einen Spruch haben, mit unten was, der das halt am besten ausdrückt, was, für was der Betrieb halt steht. Und ja, also da haben wir uns dann gedacht, ja, wo Hammer draufsteht, ist auch ein Hammer drin. Ja. Es muss ja leicht sein.
Und da haben die Partnerbetriebe dann halt vielleicht auch kurz einmal auf die Zunge beißen müssen, weil das ist schon eine Ansage, aber wir werden jetzt da
ja,
aber probieren.
Ja,
aber
es stimmt ja. Es steht ja oben. Es ist
ja, stimmt. Okay,
weil es ist ja in dem Sinn, es ist auch unsere Arbeit drin. Ja, also, natürlich. Das ist ja auch so, sagen wir. Ja, mit 4,7 Hektar arbeitest du nicht mit Zukauf oder sowas. Ja. Also findest du dann auch nicht im Lebensmittelhandel in Breiten. Ja. Mhm. Aber es ist halt so, ja, es ist natürlich ein bisschen witzig. Es ist natürlich mit dem Augenzwinkern ausgedacht. Ja.
Wir dürfen jetzt kosten.
Ja.
Du hast den Wink mit dem Zaunfall verstanden.
Genau, richtig, ja. Ich habe schon in der Hand.
Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht einen Sauvignon Blanc, Jahrgang 2023. Okay. Drei Lagen heißt der. Das ist quasi unser Ortswein. Also kommt aus unseren, also wir haben insgesamt drei Sauvignon-Lagen. Das ist insgesamt ein Hektar von unseren ganzen Weingärten, ist mit Sauvignon bepflanzt. Und das ist quasi der Lagen-Cuvée. Also halt, der verbindet die ganzen Böden, die da tonangebend sind. Da haben wir eben einen kleinen Teil ist auf Muschelkalk. Und der größere Teil, also das sind ungefähr 0,7 Hektar sind auf Urgesteinsboden. Also das ist die Lagen Ludmesch und Geier. Und der Wein ist ausgebaut im großen Holz, also 500 Liter Fässer. Und ja, also ich habe lange überlegt, was ich mitnehmen soll, weil wir haben ja so viele verschiedene Sachen. Und damit dachte ich, nehme das mit, was mir zurzeit am besten schmeckt.
So soll
was
es sein.
Was nie falsch ist, ja.
Was nie falsch sein kann.
Und auch von der Herangehensweise jetzt auch so irgendwie so widerspiegelt, wo so die Reise hingeht bei uns, ja. Ja, Ausbau im großen Holz, also auf der Hefe ein Jahr und ist dann eben heuer dann gefüllt worden, ja.
Ja, dann Prost. Prost.
Ja,
Prost.
Prost.
Prost. Prost.
Sehr gut.
Ja.
Sehr exotisch.
Ja.
Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe von dieser Seite des Berges noch kein Sauvignon Blanc bisher getrunken. Mhm. Also im Kanuntum habe ich schon einige probiert. Da gibt es Winzer, die das machen. Ja, und aus der Steiermark natürlich. Aber es hat mich jetzt sehr überrascht, dass wir einen Sauvignon Blanc jetzt kosten. Aber
ich sehr gut. Ich erkläre kurz die Flasche. Wir haben ein braunes Etikett mit goldenen Buchstaben, Hammer, Wein, Rust und zwei gekreuzte Hammer. Oben drüber steht unser Handwerk in Silber oder Hellgrau. Darunter der Name vom Wein, drei Lagen, Sauvignon Blanc 2023, handgelesen, spontan vergoren, ungeschönt. Und was steht auf der Seite? Steht da drauf 13% Alkohol, das Bio-Siegel, ja, trocken, Burgenland, Hammerweine.
Nomen ist Domen.
Ja.
Genau, richtig. Das Sauvignon ist bei uns, wir haben ein relativ breiten Sortenspiegel. Das ist auch typisch für die Region. Also da findest du oft bei uns die Betriebe, die haben 8 und mehr Sorten. Ja? Mhm. Also im Vergleich zu anderen Regionen, wo das alles ein bisschen enger, das Korsett enger ist und die eher so konzentriert auf 3-4 Sorten ist, findest du das nicht so. Aber in Rust ist halt der Hauptgrund auch diese verschiedenen Böden, die wir haben und das Klima, das hat sehr viele verschiedene Sorten begünstigt. Ja. Sauvignon ist bei uns in den 90er Jahren haben meine Eltern das ausgesetzt. Damals natürlich, da haben wir noch einen Buschenschank auch gehabt. Also sie haben einen Buschenschank nur betrieben und das war halt so dieser frische, steirische Sauvignon-Stil, den sie da kultivieren wollten, ja. Eben auch so im trockenen Bereich, also ohne Restzucker, ja. Das war schon immer ein großes Thema, eher, wie sie die Weine gemacht haben. Und jetzt habe ich halt dann diese Sauvignon-Reben dann gehabt. Ne? Mhm. Und mir hat die Sorte immer sehr fasziniert, weil es sehr, sehr wüchsige Sorte ist. Und das Tolle ist, wie man diese Wüchsigkeit halt in eine Balance bringt. Ja? weil das kann halt sehr schnell in eine oder in die andere Richtung kippen. Ja. Also auf der einen Seite eben so extrem so Pfeffernoten, also so dieses grüne Paprika, und auf der anderen das halt so eben diese extrem reduktive Katzenpipi und so, also Richtung geht. Wie wir das dann geändert haben, also halt ich habe da relativ viel dann auch umgestellt, ja, also halt Erziehungsform, weg vom Bogenschnitt hin zum Kordonerziehung, natürlich Umstellung auf Bio. Da haben wir jetzt gar nicht ausgeführt, aber das war natürlich ganz wichtig, Bio umzustellen, damals, wie ich in den Betrieb übernommen habe, weil ich wirklich so einen Schnitt machen wollte. Und eben die Laubarbeit ist auch viel intensiver geworden, also halt wirklich die Traubenzone schön durchlüften lassen und mehr Sonne an die Schalen lassen, damit eben diese grünen Noten verschwinden. Ja. Und also die Sorte ist eben eine Sorte, die mich sehr fasziniert, weil es halt so also sehr viel Komplexität verpacken kann, aber trotzdem kein Wein ist, der jetzt so kompliziert ist. Ja. Es ist komplex, aber nicht kompliziert. Ja.
Du kannst einiges auch dran verändern.
Genau.
Also dass jetzt nicht nur unbedingt jetzt da quasi grün sein muss, sondern ich habe jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt schon typische Sauvignon-Düfte in der Nase.
Ja, ja.
Aber am Gaumen wird er fruchtig. Und da habe ich zum Beispiel Mandarine oder Exotik, also so Ananas und nicht keine grünen Noten am Gaumen.
Genau, richtig. Ja.
Was bei dem halt mir als Nichtsahnenden auffällt, ist, dass die Gerüche, das stimmt, aber am Gaumen ist es wirklich ein feiner Weißwein, der nicht zu intensiv ist, sondern einfach Spaß macht von dem, wie er sich entwickelt hat.
Genau, also, und das Tolle ist auch, also Sauvignon ist, also bei uns ist immer die Herausforderung, einen Wein zu machen, der halt balanciert ist, weil es halt schon manchmal sehr, sehr heiß sein kann, also sehr reif werden, die Weine im Burgenland oft. Und Sauvignon kann extrem viel Säure haben. Und das ist wirklich toll, weil das ist nur wenige Sorten können das in so einem heißen Klima, und das ist, macht für mich auch die Balance in einem Wein aus, eben dass die Säure da ist. Und eben, weil das führt dann eben zu dieser also lang anhaltenden Geschmack und auch den Trinkfluss dann. Ist halt viel trinkanimierender und passt da besser zu verschiedensten Speisen dann.
75% Weißwein quasi von die 4,7 Hektar. War schon immer so oder hast du was geändert? Oder?
Das war schon immer so bei uns. Ja. Also Rust generell hast du 50-50. Ja. Da sind die Leute auch immer überrascht, weil die meisten gehen davon aus, dass da nur Rotwein steht. Ne. Aber Rust hat eben diese jahrhundertealte Süßweintradition. Also haben wir letztes Jahr auch ein Jubiläum gehabt, 500 Jahre Ruster Erbe, also das Herkunftsrecht oder Herkunftssiegel, das uns 1524 von der Königin Maria aus Ungarn verliehen worden ist. Und das hat halt dazu geführt, dass da immer sehr viel Weißwein auch gemacht worden ist. Ja. Also halt, dass da immer so 50 Weiß, 50 Rot. Ich glaube sogar vor der Reblaus-Katastrophe, wo vermehrt eben Rot ausgesetzt worden ist, weil in Frankreich ja die sehr viele Flächen vernichtet worden sind. Das ist bei uns relativ viel Rot ausgesetzt worden, was, glaube ich, sogar eben in so einem Maß so 75-20% Rotwein. Ja. Also immer eher weiß dominiert, ne? Von der Süßweinproduktion traditionell. Und bei uns war es eben die Spezialisierung dann eben, wie meine Eltern angefangen haben, haben sie auch quasi, sie haben sich nicht die Weingärten gekauft, weil das ist in Rust oder in Burgenland generell so, also in den ganzen Ortschaften, also da hat ja jeder, also wo Weinbau betrieben wird, hat jede Familie Weingärten. Und seien es nur zwei oder drei Reihen. Ja. Mhm. Und sie haben halt dann die Weingärten übernommen von meinen Großeltern damals und haben halt angefangen dann umzutauschen, dazu zu kaufen und so. Im Endeffekt waren es, glaube ich, in der besten Zeit haben wir gehabt 6 Hektar und so, aber das war dann halt auch zu viel zum Bewirtschaften, weil meine Eltern waren immer eher, ja, alles selber machen.
Okay.
Ja. Also so.
Dann geht es ja das dann
raus, ne? Man kann nicht so gut delegieren, ja. Und so. Und aber es hat sich dann bei uns jetzt bei diese 4,75 Hektar jetzt einpendelt. Das ist gerade genug, dass man es selbst bewirtschaften kann und selber eben das Auge drauf hat. Was eben sehr wichtig ist, weil dann kannst du eben schneller reagieren, wenn ein Jahr schwieriger wird oder die Natur dich vor Herausforderungen stellt, kann man das noch handeln. Mhm. Wenn alles, was drüber ist, ist schon logistische Herausforderung. Respekt für alle, die das machen, aber es ist nicht für mich.
Süßwein hast du angesprochen, Ruster Ausbruch, ob das sich auch ein Sortiment. Was für Rotweine findet man bei euch?
Ja, Rotweine haben wir Blaufränkisch und Merlot. Also Merlot gibt's, der ist dazugekommen, also im Jahr 2000 ausgesetzt. Und einen zweiten haben wir 2015 auch ausgesetzt, eine zweite Merlot-Anlage. Also Blaufränkisch, weil es halt natürlich also das Rückgrat des burgenländischen Rotwein, der Rotweinwirtschaft oder halt des Rotweinspektrums ist. Ja. Mhm. Also tolle Sorten, in einem kühlen Jahr gut, in einem heißen Jahr herausragend. Und kann halt das Terroir auf vielen verschiedenen Böden widerspiegeln. Ja. Und man kann daraus einen leichten Rotwein machen, einen kräftigen, einen Rosé, einen tollen. Und das alles eigentlich auch mit Merlot. Ja. Es ist, bei uns ist halt wichtig, wir haben eine kapriziöse Sorte, das ist der Muscatella. Mhm. Und mehr leisten wir uns nicht. Ja.
Okay.
Also, halt so jetzt, also wir wollten nicht in die Pinot Noir-Richtung gehen. Ja. Ja. Und damals, das ist noch auch von meinem Vater damals, was eventuell gewesen wäre, dass wir statt dem zweiten Merlot ein Cabernet Franc setzen. Aber vielleicht kommt das noch. Ja. Also dass man so in diese Bordeaux, klassische Bordeaux-Richtung geht. Aber da muss man dann jetzt auch aufpassen, wie sich das klimatisch verändert. Mhm.
Die reifen dann endlich aus.
Genau, fertig. Ja. Cabernet Sauvignon auf jeden Fall, jedes Jahr. Aber das war 2000 war das noch nicht der Fall. Mhm. Da waren eben viele noch so grün. Sehr grün, also sehr, sehr grün. Und inzwischen hast du eben diese Johannisbeeren viel stärker.
Du hast gesagt, Sauvignon Blanc ist sehr wichtig, aber ist das dann auch für euch die wichtigste Rebsorte für einen Betrieb? Oder kann man das, gibt es das? Gibt's
eine Sorte? Wichtige Rebsorte? Ja, eigentlich alle, ja. Aber eben... Ich meine, der Sauvignon Blanc definitiv jetzt, eben mit dem neuen drei Lagen und den anderen, den Cuvée, den wir da gemacht haben, den Chroma. Er ist auf jeden Fall wichtig fürs Spektrum, weil ich auch eben, also halt, er gibt den Weinen auf jeden Fall eine Frische und ein bisschen eben eine Komplexität und eben eine Frucht. Ja. Mhm. Also Frucht ist ganz wichtig. Es muss nicht eben, ich mag auch anstrengende Weine, aber also halt so anstrengende, was es ist, sehr mineralische Weine. Ja. Aber man sollte auch, also ich finde es wichtig, dass das auch zugänglich ist, dass man sich nicht so stark verrennt in eine Richtung, ja, dass das ein bisschen offen bleibt. Und da ist Sauvignon Blanc für mich sehr wichtig, weil er halt wirklich er ist kein Crowdpleaser, also so wie wir ihn machen, aber er ist schon so, dass die Leute ihn verstehen. Ja. Mhm. Also es ist, da muss man nicht so viel erklären.
Ja. Ja. Einfach
also so
zwei Glas Leischinger, wo ich noch die ganze Flasche trinke.
Richtig, ja, das ist das Tolle mit dem Sauvignon Blanc. Mhm. Und es ist natürlich der einzige Nachteil ist, er ist halt nicht so der typische Burgenlandwein. Ja. Also ich bin jetzt beim Gebietsmarketing da nicht vorn dabei oder sowas. Ja.
Naja,
oder
Nachteil, das sollte gar nicht als Nachteil sein, das sollte eher als Vorteil sein, wenn jetzt wer da herkommt und der ist ein Sauvignon Blanc-Liebhaber und schaut da so durch und sagt, und den muss ich probieren, weil wir wissen, wie schmeckt das im Burgenland.
Es gibt ja Geheimtipp sehen.
Genau.
Kellerarbeit. Was gibt es da? Bist du der Meister?
Ja, ja, viel putzen.
Also, auf was legst du Wert? Was ist für dich wo bei den Fässern, dass du variieren beim Toasting?
Ja, so, was ich verwende sehr gerne Holzfässer. Ja. Und meine Philosophie ist da, halt 225 bis 500. Mhm. Also größere kommt vielleicht mal eins in den Betrieb und so, aber mit die 500er ist ganz praktisch, weil man muss ja auch immer schauen, dass die voll sind. Ja. Und also am liebsten 225, 300 und 500er, ja. Und meine Philosophie ist da halt, die stehen nie leer. Also es ist immer Wein drinnen, ja. Das ist das Beste für die Fässer. Also halt natürlich neben dem Reinigen, ja. Aber generell ich schaue, dass ich das alles immer so time. Also jetzt ist ja jetzt bei uns jetzt schon die Lese hat schon begonnen. Und da ist dann halt auch mitten in der Lese werden halt die Fässer vom Vorjahr in den Stalltank gefüllt und der gärende oder in der Endgärung befindende Wein kommt dann in die Lagerfässer rein. Mhm. Weil ja eben auch darauf achtet, dass da viel Hefekontakt ist und es so sicherstellen kann, dass da halt relativ viel Hefe mitkommt. Mhm. Ja.
Das heißt, du pumpst jetzt die, die schon fertig sind, pumpst um, dass die halt quasi zwischenlagern im,
genau.
im Edelstahl.
Die lagern dann im Edelstahl bis zur Füllung. Ja. Ja. Und dort liegen es dann halt auf der Feinhefe.
Ja.
Also ich bin, also früher ist ja bei uns der Wein ganz anders gemacht worden. Mhm. Also definitiv anders. Also andere Philosophie, ja. Eher von dieser Sicherheit ausgehend, ja. Also halt, weil wenn der Wein klar ist, ist er, das ist so dieses ist fertig, alte Ding, ja. dann ist er fertig und dann passiert nichts mehr. Aber ich bin da anders. Ja. Risikofreudiger nicht, aber man muss eben auf seine Arbeit vertrauen, ja. Also halt, die man gemacht hat, ja. Dass das schon alles gut gehen wird, ja.
Was spontan vergehen oder?
Ja. Ja. Ja, bis auf den Sekgrundwein, da nehmen wir schon Reinzuchthefe, also die Standardhefe, die halt, weil beim Sekgrundwein musst du ja aufpassen, dass das Schwefelgehalt, also weil es Hefen bilden immer Schwefel und da darf der Schwefelgehalt nicht zu hoch werden, weil sonst kriegst du Probleme mit der Flaschengärung dann. Ja. Da habe ich es noch nicht probiert, vielleicht werde ich es mal mit einer kleinen Charge probieren, aber es ist das Problem, wir arbeiten mit einem Versekter. Wenn ich selber versekten würde, könnte ich leichter so 200 Liter oder sowas mal spontan verkehren, versekten und schauen, wie es wird.
Petnat vielleicht?
Ja, Petnat ist eh. Ah, das ist immer so stressig. Das ist während der Lese jetzt noch füllen auch noch. Das ist, da wird es mal ganz schwummrig. Ja. Weil die Logistik dahinter ist immer das Platz finden, wo man das hingibt und so. Weil wir ja sehr, sehr, also ja, logistische Herausforderung, wenn man so viele gereifte Weine hat, ja. Also das ist für mich schon wichtig. Also dass die Weine einfach reifen. Mhm. Ja.
Aber Sekt macht ihr jedes Jahr und ihr habt quasi den Grundwein und der geht zum Versekten
dann. Zum Versekter geht der dann, ja. Dort wird es dann versektet und dort lagert er dann auch, ja. Das ist eh praktisch. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, das selbst zu machen, ja. Aber es ist wirklich, es hat schon einen Grund, warum der Versekter sein Geld verlangt, weil es ist nicht nur das Versekten, sondern auch eben die ganze Logistik dahinter. Ne?
Und tust du aber mit verkosten und wegen der Dosage? Oder
ja, wird das dann, ja, genau. Da kriegen wir Proben. Oder eben auch, das hat mir jetzt ein Kollege, ein guter, hat mir gesagt, er lässt sich immer schicken, wenn er fertig ist mit der Gärung, einfach die auf der Hefe liegen. Und dann kann er selber mal schauen, wann er überhaupt bereit ist, ja, zur Degauchierung und auch eventuell dann die Dosage gleich zu Hause einstellen. Ne? Aber sonst arbeitet man mit Dosageproben. Aber der letzte war eigentlich eh Zero-Dosage. Und schauen wir mal. Aber Dosage ist immer so, macht ihn zugänglicher, definitiv, ja.
Wie schon in anderen Folgen erwähnt, Rust, die Perle zwischen zwei Festspielgemeinden. Dort, wo man am liebsten ist, praktisch, wenn man, bevor man sich den kulturellen Genüssen gibt.
Ich war auch bei beiden nicht.
Also ich war bei einem, war ich sogar arbeitstechnisch mit einbezogen und beim anderen war ich schon bei Konzerten und aber auch bei einer Vorstellung. Bin nicht der Operettenfan, muss ich sagen, aber das ja.
Schade, inzwischen ist es schon Musical, ne? Ja, genau. Die haben jetzt komplett abgebogen. Eigentlich, aber sehr erfolgreich auch. Ja. Also man sieht, seit es jetzt auf Musical geht, ist eigentlich noch mehr los. Ja. Ja. Und die Opernfestspiele sind auch, also die haben sich auch gemausert, also auch von der Qualität vor allem. Und auch das Bühnenbild ist, boah. Also das ist immer was, das sollte man sich schon mal anschauen.
Also ich war schon lange Zeit, 2004 war das, also war ich bei AIDA dabei. Das war schon sehr besonders, wie das gebaut worden ist. Aber um das geht es nicht. Ja, es geht ja darum, dass man auch in Rust nächtigen kann und das kann man auch beim Weingut
kaufen. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Wir haben Ferienwohnungen. Ja. Also wir haben so eine kleine, die sind eh gleich da ums Eck. Also wir sind jetzt da im Weingut Triebhammer her und das ist gleich ums Eck, also hier so in der Nähe des Friedhofs, ruhige Lage. In einem alten Bauernhaus, so ein Vierkanthaus, Atriumhof heißt das, Atriumhof Apartments. Da haben wir drei Einheiten mit Küche, Bad, Schlafzimmer natürlich auch. Und allen Annehmlichkeiten, kleinen Innenhof und nur ein viertes Zimmer, das man dazu buchen kann. Ja. Mhm. Also wo dann keine Küche dabei ist, da ist dann nur Schlafzimmer, Bad.
Und so. Habt ihr Eltern schon gehabt oder seid ihr?
Das haben meine Eltern schon gehabt. Das hat, glaube ich, damals mein Großvater, also ursprünglich waren das ja Elektriker. Also mein Großvater war Elektriker, große Elektrikerfirma.
Da wäre der nächste Kraftstrom dann.
Genau, Kraft, der Strom. Und ich hätte den Schaden unter Strom Chardonnay auch mitnehmen können. Ja. Aber das hat weniger mit Elektrizität. Oh ja, schon, wächst unter Stromleitung. Aber na, die haben eben, ursprünglich war das eine Pension, also Frühstückspension, ja, okay, mit Frühstücksraum und so. Und haben das natürlich dann umgebaut, weil halt, ja, wie soll man sagen, Eintrag unter Workaholics wären meine Eltern schon gewesen, ja, und meine Großeltern, okay, ja, definitiv, ja.
Und das aber, die Nächtigungen sind, die Apartments sind nicht direkt beim Weingut, sondern
nein, das sind nicht im Weingut. Nein, ist nicht Urlaub am Bauernhof, weil dann kriegst du ja auch das Siegel. Ne? Mhm. Das ist ja extra. Aber okay, es ist eh gut, weil ich habe mir eh schon überlegt, also wenn wir auch Platz hätten im Weingut, aber dadurch, dass wir ja biologisch sind und kann schon sein, dass mal der Traktor am Abend durchfährt. Ne? Mhm. Und das ist dann, glaube ich, nicht so entspannend für die Leute.
Ja. Und irgendwelche Hotelkritiken. Also,
ja, richtig. Oder naja, die
Bewertung war dann schlecht.
Du müsstest halt alles dann auslagern, was vom Weinbau, vom Operativen ist. Ja. Also weil es einfach Lärm macht und ja. Kann alles sein.
Kann man bei euch vorbeikommen, kosten? Meldet man sich an oder wie funktioniert das?
Am besten anmelden, ja. Haben wir Formular auf unserer Website, tippt man seine Daten ein, sucht sich einen Termin aus und dann schicke ich euch gleich
also
eine Antwort.
Also man sieht online schon Termine, die vorgegeben.
Cool. Genau. Mhm. Und da kann man sich das dann, wird auch gerne verwendet, ja. Ist für uns einfach einfacher, weil wir halt eben dadurch, dass wir sehr viel im Weingarten sind, dann halt auch dann da sind, ja. Mhm. Weil wir sind viel unterwegs. Aber nicht in der Weltgeschichte, sondern in der Rebgeschichte sozusagen.
Wie kann man ungefähr den Absatz einteilen? Ab Hofverkauf, Online, Fachvertrieb, Einzelhandel eher nicht, hast du gesagt?
Einzelhandel nicht. Wir haben Vinotheken oder halt Händler im Ausland, also in der Schweiz hauptsächlich und in Deutschland ein bisschen. Und würde ich so sagen, so 30% Vinotheken, also halt Fachhändler, und der Rest teilt sich auch auf. Online wird immer stärker, also das merke ich schon. Ja. Also die Leute, obwohl Rust so ein schöner Ort ist zum Hinfahren, ja, teilt sie sich, also nimmt ab Hof ab und der Online halt dementsprechend zu. Ja.
Also wir werden den Wein auch verlinken in den Shownotes und ich glaube, mit Hergang aus dem Studium und aus der Entwicklung hat.
Ja, natürlich.
Wird online kein Problem sein.
Ne? Ja, alles. Es ist nur bei uns, ich habe es nicht mit einem Zahlungssystem kombiniert. Wir schicken da, es ist halt einfach per Rechnung.
Ja, taucht sie auch regelmäßig bei Bewertungen auf, Walstorf und Co. Mhm. Wie wichtig ist das für den Betrieb oder für euch oder für dich?
Ja, es ist. Ich achte weniger auf die Punkte, ja, aber es ist schon wichtig, eben um sichtbar zu sein. Ja. Also halt, wir schicken natürlich die Weine dann ein, zum Weinguide jetzt nur mehr alle paar Jahre, ja. Wenn es halt größere Änderungen im Sortiment gibt. Aber sonst bei größeren Tastings wie Burgunder Trophy oder so machen wir schon immer mit. Weil eben auch zum Beispiel dann auch, erstens interessiert es mich, wie ich dann abschnitte. Und zweitens ist auch ein gewisser Wegweiser, ja. Also wir sind ja auch online beim Falstaff dabei und das ist auch ganz praktisch, halt, dass man da präsent ist. Mhm. Einfach nur, dass man auch in der Suchmaschine ist. Aber meiner Meinung nach ist halt der Falstaff die wichtigste Marke, was da gibt. Mhm. Also halt im österreich-deutschsprachigen Raum. Ja.
Es ist irgendwie eine zusätzliche Abstimmung, kann man sagen, wo man sagt, man hat ein bisschen einen Richtwert und
genau,
es gibt
richtig,
trotzdem auch Leute, die sich
da dafür. Na, wir haben immer sehr gute Bewertungen. Ja. Trotz unserer kleinen Größe. Und ich kann es meistens nachvollziehen. gerne würde man natürlich immer gewinnen, aber das ist nicht möglich. Ne? Nein, das ist, aber es ist, wir haben schon ein paar Mal gewonnen. Ich habe noch einen zweiten Wein mit, aber wir kosten einen. Aber eben die Burgunder Trophy schon mehrmals mit unserem Cuvée gewonnen. Ja. Mhm. Es ist schon wichtig, ja. Also halt, es ist ein wichtiges Sprachrohr auch vom Wein und Genuss. Ja.
Das finde ich eben als interessanten Zugang, dass jeder Winzer, und deswegen gibt es den Podcast, damit man die Menschen dahinter kennenlernt, und jeder hat da seine eigene Philosophie, wie die Wichtigkeit ist. Aber oft ist es halt eben für einen selbst halt irgendwie so eine Rückbestätigung, damit man halt selbst merkt, man ist nicht am Holzweg mit seiner Meinung, sondern man bekommt ein Feedback. Also ich glaube, ist auch ein Werkzeug für den Winzer, dass er sagt, okay, findet Anklang.
Es gibt ja Betriebe, die haben nicht einmal einen Instagram-Account, Facebook-Account, nicht einmal eine Website, und das funktioniert auch.
Ja, das stimmt. Ja.
Wenn man wahrscheinlich so einen Betrieb dann da sitzt und sagt, wie ist dein Zugang, wird das immer halt anders sich anhören. Ja. Ja, weil wenn du andere, jeder hat so seine Netze, sag jetzt mal 10 Finger und 10 Zehen, die streckst du da aus und am Ende, wie bei einer Spinne, sag ich jetzt einmal, befindet sich irgendwas, und wenn du sagst, du hast deine Vertriebskanäle in die und die Richtungen, dann ist vielleicht das eine für den total wichtig und für anderen total unwichtig. Also das ist, ja, das macht das Ganze spannend.
Genau. Und für mich spannend ist, dass der Werdegang auch ein anderer ist, als wie bei manchen, dass man sagt, man macht vorher ganz was anderes, stoßt sich die Hörner ab und dann entwickelt man erst die Leidenschaft dazu. Und da die Überleitung zu meiner Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren, wenn wir wieder drüber reden?
Das ist immer so, das ist die furchtbare Frage bei Bewerbungsgesprächen. Ja. Das kann mich nur erinnern, wenn du mit den HR-Typen sitzt und so. Nein, in 10 Jahren? Ja, in Rust natürlich. Mhm. Ja. Ja, also so. Vielleicht auf einem neuen Traktor, ja.
Webseitentechnisch, hast du was vor, was du was veränderst, oder?
Eventuell, dass wir so umveredeln, ein paar Sachen, ja. Also, Furmint eventuell, ja, dass wir was umfällt auf Furmint und eben dritte Rotweinsorten dazu, so im Cabernet-Bereich. Mhm. Das könnte sein. Das wäre eigentlich interessant, ja. Und ja, ein paar Olivenbäume wollen wir auch pflanzen.
Ah, cool.
Ja. Das ist auch lustig. Ja. Also es fasziniert mich eigentlich sehr, diese ist halt. Das Einzige ist, da denkst du in ganz anderen Zeitdimensionen. Ja. Also da musst du in 40, 50 Jahren denken, bis du überhaupt was kriegst.
Dann brauchen wir in 10 Jahren nicht drüber reden.
Nein, in 10 Jahren ist das dann nicht mehr
Thema. Und wenn du schon große Pflanzen lässt, glaube ich, da,
nein, das ist nix.
Da brennst du aus.
Ist
also
das ist nicht. Achso, ja, die kosten auch so viel, aber die tragen dann nichts.
Okay, also das sind nur
so
Zierde, oder wie?
Das sind Zierde, ja.
Weil die schon zu ätzern? Oder was kann
ich,
wie das ist?
Es gibt, ich glaube, im Süden werden die oft rausgerissen, weil es halt klimatisch schwierig wird und dort die Produktion sich nicht mehr rechnet. Ja. Das ist furchtbar. Ja.
Muss man jetzt da wirklich dann die Mühe machen oder die Aufgabe machen, dass ich mir die Ruster-Olivenbäume anschaue? Ich habe gehört, da gibt es ja schon einige. Mhm. Ob das nämlich da anders ist, weil in Griechenland hast du ja immer wirklich solche fetten Stämme mit so einer Krone drauf und
ja, die brauchen
und in
ja
der Toskana haben die das ganz anders auf den Olivenplantagen. Da stehen 2-3 Bäume, das sind eher schmale Bäume, die sind gekreuzt. Ja. Und die haben dann dort, die können nicht so ernten wie die in Griechenland. Weil in Griechenland der Grund ist ein Schlaufen rundherum, da wird der ganze Baum geschüttelt. Mhm. Das geht aber dann bei diesen gekreuzten Stämmen geht das nicht. Also die müssen dann wirklich, da gibt es dann Vorrichtungen, wo die oben dann irgendwie reinfahren also so in die Blätter.
Teleskopstange vorne sind so Finger oben und
genau,
die rüttelt das dann so
wird
runter.
Oben dann die Blätter irgendwie gerüttelt und unten wird etwas aufgelegt, aber ja, spannend.
Gut, dass wir Prostmahlzeit genannt haben im Podcast,
da können wir den Olivenbauern.
Das ist eine Bekannte von uns, haben wir welche gesetzt. Also auch auf einen Grund von uns. Also den haben sie gepachtet auf 100 Jahre circa.
Ja.
Und dort stehen jetzt Oliven. Ja. Mhm. Also da ist vorher Chardonnay gestanden. Und also der ist aber schon, das war schon eine Brache, die ist so 20 Jahre eine Brache gewesen. Ja. Und bin ja auch gespannt, was wird. Wir haben schon das erste Öl gekriegt. Ja.
Ja.
Schmeckt sehr gut. Aber es war nicht viel. Es war, glaube ich, die erste Ernte war so 5 oder 10 Liter.
Mhm. Okay,
Dings. Aber es funktioniert eigentlich relativ gut. Es ist nur, ich glaube, frostanfällig. Also sie sind im Spätfrost, verrieselt die Blüte manchmal stark. Ja. Also dann hast du dann ein Jahr gar nichts. Ne?
Ja, du kannst ja die schönen Bäume anschauen.
Aber in 10 Jahren wahrscheinlich kein Thema mehr sein. Ja.
So variantenreich Rust und der Boden hier ist, so konstant ist unsere letzte Rubrik. Das ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corne.
Auf das freue ich mich schon.
Ja. Genau. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ja, da habe ich lange überlegt. Mhm. Ja, aber das ist, ich bin dann zum Entschluss gekommen, alles, was mit Aspik zu tun hat.
Okay.
Ja, das ist so, ich bin auch in den 90er, also meine Eltern waren auch sehr, wie heißt es so, Schlemmer oder Genussmenschen und waren wir immer so haubenlokalmäßig essen und das war damals überall, diese Aspik-Geschichten, Terrinen und so. Mhm. Und furchtbar, ich mag das nicht mehr. Mhm. Also das ist sicher was, ohne dass ich leben kann.
Ja, gecancelt.
Die Katastrophe für mich als heranwachsenden Menschen war der Gabelbissen.
Ja.
Weil der hat oben deine Aspik-Schicht noch drüber gehabt. Und dass man das essen hat können, das habe ich nicht verstanden.
Das ist nicht bei der Presswurst, ist das auch?
Ja, und bei der Sulz und was auch immer. Ist alles. Oder bei den,
Nein, wir auch nicht wollen.
Ja.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Ja, das war, David, Da, warte mal, da muss ich überlegen. Na, das war eher, das ist wirklich eine Verbindung zu dem, ja. Also, das war, da war ich im Rheingau unterwegs. Damals, also ich bin ja Mitglied der Gruppe Hauptsache Wein heißt die, glaube ich, das ist eine Facebook-Gruppe, auch vom ersten Tag an. Und damals gab es ein Gruppentreffen beim Dirk Würz, wie er noch im Balthasar Reis Weingut Betriebsleiter war. Er ist ja dann gegangen jetzt zum St. Anthony, glaube ich, ist er irgendwo im Norden Deutschlands. Ne? Und da war ich im Rheingau unterwegs und ich habe halt ein paar Weingüter besucht und bin zum Peter Jakob Kühn gegangen. Als junger 30-jähriger Hüpfer. Mhm. Und dann komme ich
Praktikum
dahin.
Oder,
ja,
oder
nein, nur Kosten. Nur ja. Kosten. Mhm. Und komme hin und dann kommt er so daher und koste mich so ein paar Weine. Zuerst sehr zaghaft, ja. Also ich dachte, wer ist das oder was will der da? Und dann kommen wir ins Reden und ich bin ein Winzer, ja, natürlich. Also ich bin junger Winzer aus Rust im Burgenland. Und dann haben wir halt so gekostet und haben halt Gespräch geführt über das Weinmachen und so. Und im Endeffekt hat es dann geendet, dann waren wir im Keller und ich habe mit ihm, er hat mir kosten lassen aus dem Fass, das war der Riesling Schledorn. Aus dem Fass habe ich kosten dürfen und das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Ja. Und damals hat er eben gesagt, es ist, also weil ist ja auch der Zugang bei ihm ist ja, bei denen ist ja auch so eher so, also less is more. Und er hat gesagt, du musst nur auf deine Arbeit im Weingarten vertrauen, dass du das Richtige machst, dann brauchst du diese ganzen Zusatzstoffe und diese ganzen Eingriffe beim Weinmachen nicht. Ja. Und das habe ich damals mitgenommen. Ja. Und das war einer von meinen besten Weinmomenten eigentlich, die ich je gehabt, also halt bis jetzt gehabt habe. Vielleicht kommen noch welche dazu. Neben dem Podcast.
Danke. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich.
Ah, das war damals beim Degomenü, wo ich einen Blackout gehabt habe. Mhm. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
Das heißt, das kommt wahrscheinlich dann noch einmal. Wenn, ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es.
Puh, das ist ganz böse. So eine Frage ist ganz ja, böse, an Winzer böse, zu stellen. Nur mehr eine Rebsorte. Ja, es ist. Ja, das ist eh nur eine von den Großen. Ne? Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc.
Ja.
Weil den kann ich fruchtig machen, den kann ich super terroir, super karg machen. Es ist eigentlich, ich habe mir über Chardonnay wird auch gehen, ja. Sind sich eh sehr ähnlich, aber Sauvignon ist mir da einfach lieber. Mhm.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Solette und einen schwarzen Kaffee. Mhm. Sowas. Ja, glaube ich, das ist.
Koffein, das hilft.
Das versuche ich, also dass es so weit kommt, versuche ich meistens zu vermeiden.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Eine ganze Flasche Wein. Mhm. Naja, oder halt ein Glas oder
Kosten
sowas.
Ja. Kann, ja. Kann schon jemand sein, ja, der gestorben ist oder so.
Ja. Ja. Das ist schwierig. Ich könnte, was lustig wäre, da habe ich mehrere, ja, mehrere, ja. Oder nicht so viel, ich weiß nicht. Auf jeden Fall niemand aus dem Weinbusiness, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, das ist immer sehr, ist immer mit Arbeit verbunden. Obwohl es auch gut wird, manchmal, ja. Aber es ist schwer, ich kann mich da nicht entscheiden. Ja, es ist also, ja. Was sicher lustig wäre, die hat auch Kunst studiert auf der gleichen Dings und ich schätze sehr, weil auf Instagram immer so lachen muss, mit der Stefanie Sargnagel. Mhm. Das hat sicher noch keiner gesagt im Podcast. Das wäre lustig. Das wäre ein schöner.
Ja. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja, wie ich bei einem Degomenü einen Blackout gehabt habe. Das war eins von meinen ersten das war damals, ich bin ja einer, ich lerne wenig aus, ich könnte schon auswendig lernen, aber je mehr ich versuche auswendig zu lernen, desto mehr verrenne ich und dann ist das Risiko noch größer, dass ich einen Blackout habe. Deshalb habe ich es mir dann zunutze gemacht und mache eigentlich alles aus dem Stegreif, was dann auch ein bisschen authentischer ist. Ja. Ja. Also ich bin auch nicht so. Also es kann sein, dass man bei einer Weinpräsentation, ich habe letztens gehabt, eine Gruppe, Das waren Schweizer da, die haben wir aufteilen müssen auf zwei. Und die haben wir dann auf zwei Gruppen aufteilt, zuerst die ersten 15 und dann die zweiten 15. Die ersten 15 haben ganz was anderes gehört als die zweiten. Also das wäre sicher interessant gewesen, wenn sie sich nachher getroffen haben und sich darüber unterhalten, ja, was sie erzählt bekommen haben. Ach so, na, da hat er aber was, nicht was komplett anderes, aber der hat über ganz was anderes geredet, ja, bei uns. Ja. Das war halt so, das ist ganz spannend. Ja, da, das gibt es ja, keine Wiederholung. Ne?
Der Pfarrer predigt dann nur einmal. Ne? Ja. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja, Klassiker. Das ist für mich. Gibt es leider immer seltener Pizza Hawaii. Mhm. Das ist ja auch das Sauvignon. Passt gut zu Sauvignon Blanc. Ja. Ist leider.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, sicher ein Merlot für uns. Mhm. Also das sind die besten nach 10 Jahren.
Langstreckenläufer.
Was heißt, ja.
Und meine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein?
Ein Ausbruch. Ja. Mhm. Der wurde auch damals schon das hat die Heidi Streckmann mal erzählt, der wurde damals schon in Apotheken als Antidepressivum verschrieben. Ja. Oder halt hat es ausgehändigt.
Das Süße zum Schluss.
Ja, das Süße zum Schluss. Ja.
Wir dürfen uns für das Gespräch bedanken. Danke für den Wein. Wir werden ihn verlinken, wie gesagt. Ja, die Vielfalt in Rust ist nicht nur in den Böden vorhanden, sondern auch bei den Winzern. Danke sehr, bis zum nächsten Mal und Prost, Mahlzeit.
Prost.
Prost.
Das war's für heute mit Prost, Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.